Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Gäste hier im Saal. Schön, dass Sie den Dom und das Maternushaus wieder so gut gefüllt haben. Auch Ihnen daheim ein herzliches Willkommen, die Sie uns jetzt per Radio und TV verbunden sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht ein Gespenst umher in Europa. Es handelt sich aber nicht um das Gespenst des Kommunismus. Wir sprechen heute von der Gender-Ideologie oder auch Gender-Mainstream genannt. Aber etwas ist anders. Während der Kommunismus Jahrzehnte gebraucht hat, um seine Ideologie auch durch viele Kämpfe in vielen Ländern zu verbreiten, ist Gender einfach schon da, mitten unter uns. Es ist eine Revolution von oben nach unten, die bereits unsere Gesetze bestimmt und die dabei ist, unsere ganze Gesellschaft zu transformieren. Dafür haben wir uns heute Gäste eingeladen, die sich mit diesem Thema besonders gut auskennen und über Gender aufklären können, die auch sagen können, warum Familie so wichtig ist für die Gesellschaft und für die Zukunft. Da begrüße ich zunächst Birgit Kelle. Viele von Ihnen werden Sie sicherlich kennen durch das Fernsehen oder auch durch ihr Buch, mit dem sie so bekannt geworden ist. Sie ist von Haus aus Journalistin und sie ist so etwas wie das Gesicht der Anti-Gender-Bewegung, wenn ich das mal so nennen darf, weil sie eigentlich unablässig unterwegs ist in der Deutschen Republik und im deutschsprachigen Ausland und vor den Gefahren warnt und für die Familie und das christliche Menschenbild wirbt. Herzlich willkommen, Birgit Dankeschön. Kelle. Und ich begrüße Hedwig von Beverförde, auch schon bekannt durch TV-Auftritte. Sie ist die Sprecherin der Initiative Familienschutz und sie sagt, es reicht nicht, dass wir bei diesem Kampf um die Familie nur als passive Zuschauer dabei stehen. Wir müssen für unsere Rechte, für die Rechte der Familie auf die Barrikaden gehen und wir müssen auch demonstrieren. Deshalb unter anderem organisiert sie die Demos für alle und was sich dahinter verbirgt, das werden Sie im Verlauf des Gespräches noch hören. Herzlich willkommen, Frau Beverförde.
Herzlichen Dank.
Frau Kelle, folgende Situation. Ich bin beim letzten Katholikentag, das war ja im Mai, bin ich so ein bisschen über die Katholikentagsmeile geschlendert, habe mich da mal umgeschaut, ist ja auch sehr bunt dort, gibt ja viel zu sehen. Und da bin ich Augen- und Ohrenzeuge eines Gesprächs geworden, einer Katholikentagsbesucherin mit einer Dame von einer Frauenvereinigung. Mhm. Und ich weiß gar nicht mehr den Namen, aber jedenfalls ging es um das Thema Gender und die Quintessenz dieses Gespräches war dann, dass Gender eigentlich etwas durch und durch Positives sei, weil es die Rechte der Frauen jetzt letztgültig durchsetzen wird. Und jeder, der irgendetwas dagegen zu sagen hat, der sei sowieso von vorgestern und ein rückwärtsgewandter Fundamentalkatholik. Aber ich glaube, diese Darstellung greift doch ein bisschen zu kurz. Wir sprechen ja immer von einem Gender-Paket. Gender, das heißt ja nicht nur Gleichberechtigung der Frau.
Es heißt nicht einmal ansatzweise Gleichberechtigung der Frau. Aber es ist, also diese Dame, die Sie da zitieren, geht genau diesem klassischen Irrtum auf den Leim. Und genau mit dieser Methode hat sich dieses Gender-Mainstreaming ja auch in unser System gefressen, weil man immer gesagt hat, das ist doch nur Gleichstellungspolitik, hier geht es ja quasi um die Förderung der Frauen. Das heißt, unter diesem Deckmantel Frauenförderung, Gleichstellungspolitik haben wir das überhaupt erst ins System gelassen? Weil eben kein Mensch wusste am Anfang, was ist eigentlich die theoretische Grundlage dieses Ganzen? Hat sie überhaupt irgendeinen wissenschaftlichen Anspruch? Und das war's, und genau aus dem Grund war es auch so schwer zu widersprechen, weil in dem Moment, wo sie irgendwie dagegen waren, waren sie automatisch Frauenfeind. Ne? Sie, als Mann konnten sie schon mal gar nicht widersprechen, weil klar, Männer wollen ja nur das Patriarchat weiterhin stützen. Ja, das heißt, niemand hat das so richtig beachtet, was wir hier in diesem Gesamtpaket eigentlich mit einkaufen. Und ich sage immer, wenn wir Frauenförderung machen wollen, dann können wir es doch Frauenförderung nennen. Also warum brauchen wir eigentlich einen englischen Begriff, den kein Mensch versteht und schon gar keiner erklären kann, einfach nur um Frauenförderung zu machen? Ja? Und das heißt, man hat, es war ein Täuschungsmanöver, kann man sagen. Sie sagten gerade, der Kommunismus hat ja auch länger gebraucht, um sich durchzusetzen. Gender ist ja auch nicht vom Himmel gefallen. Das ist 95 in Peking bei der Weltfrauenkonferenz schon, lag das schon auf dem Tisch und wir haben jetzt 2015. Das heißt, das hat auch 20 Jahre gearbeitet. Wir haben es nur nicht zur Kenntnis genommen. Das ist der einzige Unterschied, dass es eigentlich auf einem subtileren Weg passiert ist. Und jetzt, ich sage mal, ich finde es gar nicht so, viele sagen jetzt, oh mein Gott, das ist jetzt schon überall und das ist alles ganz schlimm, wo ich sage, vielleicht können wir diesen Leuten sogar dankbar sein, dass sie sich so sicher gefühlt haben, dass sie derart übertreiben derzeit, dass jetzt endlich so eine Aufmerksamkeit dafür da ist, dass auch die normalen Leute in Deutschland endlich mitbekommen, was da läuft und jedem, dem sie auch nur ansatzweise erklären, was unter Gender alles mitläuft, die Lehrstühle, die Unisex-Toiletten und die Ampelweibchen, alle sagen immer nur, aber das ist doch Schwachsinn. Sag ich, und ihr bezahlt es alle mit. Aber jetzt haben wir die Aufmerksamkeit für das Thema. Vor 10 Jahren habe ich auch schon über Gender geredet, wollte keiner hören. Die Leute haben es gar nicht verstanden. Und jetzt verstehen die Leute die Relevanz und immer mehr merken, wir geben hier Millionen aus. Ja, und jetzt greifen die nach unseren Kindern. Und bei vielen ist jetzt gerade auch durch diese Debatte Sexualkunde dieser Punkt erreicht, wo sie sagen, so jetzt ist Schluss mit lustig. Und deswegen sage ich immer, jetzt fängt es erst richtig an, Spaß zu machen. Mhm. Ja?
Einer der Punkte des Gender-Pakets nennt sich Auflösung der Geschlechtsunterschiede. Was verbirgt sich konkret dahinter?
Es ist der grundlegende Streit darüber, was ist angeboren beim Menschen und was ist anerzogen. Ja, während wir quasi als Christen sagen, vom christlichen Menschenbild aus gesagt, wir sind als Mann und Frau geschaffen und das nicht einfach nur biologisch, sondern auch unser ganzes Dasein, auch unser Denken. Also wir machen keine Trennung zwischen Geist und Körper, sagen wir es mal so. Genau diesen Unterschied macht Gender Mainstreaming dahingehend, dass sie sagen, sie unterscheiden das biologische und das soziale Geschlecht. Und dass ich biologisch eine Frau bin, heißt ja nicht, dass ich eine Frau sein muss. Ja, das heißt, ich könnte mir theoretisch mein Geschlecht selber auswählen. Und sie sprechen immer von sogenannten Rollenstereotype. Also sowas wie typisch männlich, typisch weiblich gibt es angeblich gar nicht, sondern ist alles nur anerzogen. Ganz im Geiste von Simone de Beauvoir, die ja schon sagte, ne, wir werden nicht als Frau geboren, wir werden zur Frau gemacht. Hier wähnte man einen wissenschaftlichen Ansatz, um das endlich zu beweisen. In Klammern, es ist bis heute nicht bewiesen, es ist immer noch eine Frage der Theorie. Aber man hat quasi gesagt, Frau sein ist nur eine Rolle. Und die Gesellschaft drängt mich in diese Rolle hinein, um mich klein zu halten. Also müssen wir diese Rollen aufbrechen. Deswegen auch klar, dass die unsere Kinder haben wollen. Weil wir alle sind schon verloren letztendlich für diese große Gender-Revolution. Weil keiner hier im Saal, glaube ich, Schwierigkeiten hat zu benennen, ob er ein Mann oder eine Frau ist. Insofern denke ich mal. Aber Sie können natürlich Kinder enorm verwirren durch dieses Gedankengut, wenn Sie mit Kindern anfangen, darüber zu sprechen, ob Sie sicher sind, dass Sie ein Junge sind. Ja, oder ob sie sicher sind, ob das sie ein Mädchen sind und welche sexuelle Orientierung sie möglicherweise haben und das vielleicht schon mit Grundschülern, dann fängt es natürlich an, schwierig zu werden. Und deswegen, jeder, der diese Theorie hört und jeder, der Kinder hat, weiß, dass das auch völlig absurd ist. Also wir haben 2 Jungs und 2 Mädchen zu Hause und die können sie gleich erziehen und sie können denen die gleichen Regeln geben. Aber Mädchen sind Mädchen und Jungs sind Jungs. Und da können Sie sich auf den Kopf stellen. Aber inzwischen ist es so, dass gerade Jungs, gerade männliches Verhalten, steht da immer besonders auf dem Index. Es war ja eine Frauenbewegung, die das eingebracht hat. Das heißt, die hatten schon immer ein Problem mit männlichem Verhalten. Und deswegen sind quasi, ist der heterosexuelle weiße Mann ganz oben auf dem Index, weil der ja zur Unterdrückerkaste gehört. Ne? Während wir als Frauen schon mal den Vorteil haben, dass wir zu einer Opfergruppe gehören. Also wir Frauen sind quasi immer schon mal prima raus. Aber männliches Verhalten gilt quasi per se als Sicherung dieses Patriarchats. Das heißt, wir müssen gerade die Jungs werden als Problem bezeichnet. Und so kommt es, und das können sicher viele bestätigen, die Jungs in der Schule haben, das Verhalten, das man früher gesagt hat, ja, sind halt Jungs, ja, also jede Schulhofprügelei, jedes Danebenbenehmen, hat man früher gesagt, okay, nachsitzen, und sind halt Jungs, und heute gibt es einen runden Tisch. Ja, heute werden sie dann zum Therapeuten geschickt mit dem Jungen. Ja, heute wird das quasi pathologisiert, typisches Jungenverhalten. Und das zeigt hier, dass eben hier ist kein Raum mehr dafür zu sagen, es ist ein Junge oder es ist ein Mädchen. Und genauso will man die Mädchen jetzt retten vor weiblichem Spielzeug, vor pinken Puppen, vor Barbies und so weiter. Das ist alles Wahnsinn. Fragen Sie mal Kinder. Ja, Kinder haben eben ihre Vorlieben, und aber wenn sie so einer Theorie folgen, dass alles nur anerzogen ist, ja, dann muss umerzogen werden. Und es gibt Länder, die haben das schon Ewigkeiten gemacht, wie Norwegen, ja, völlig erfolglos. Die haben versucht, Frauen zu begeistern für Männerberufe, und obwohl Norwegen das 20 Jahre lang versucht hat, gehen Frauen in Norwegen immer noch typischen Frauenberufen nach und Männer immer noch typischen Männerberufen. Ja, weil sie es halt gerne machen. Ja, und aber dieses, ich bin halt so und ich mache das gerne, das ist diesen Leuten ein Dorn im Auge, weil sie sagen, nee, du bist ein Gefangener des Systems. Ja, du bist quasi, du bist schon so, also wir haben alle Stockholm-Syndrom. Ne? Wir merken schon gar nicht mehr, wie wir unterdrückt werden, und allein dadurch, dass wir verheiratet sind mit Männern, arbeiten wir quasi an unserer eigenen Unterdrückung weiter.
Genau. Gut. Weiter. Genau. Gut. Frau von Beverförde, aber das geht ja noch viel weiter, denn Gender Mainstreaming soll zum Normalfall werden, deshalb der Begriff Mainstream, also es soll Normalität sein. Und so etwas erreicht man natürlich durch Bildung, durch Erziehung. Und da gehen Sie auf die Barrikaden und machen mobil gegen den rot-grünen Bildungsplan zur sexuellen Vielfalt. Und sexuelle Vielfalt, das ist ja auch wieder so ein Begriff, das klingt ja erstmal vordergründig positiv, Vielfalt. Aber was konkret verbirgt sich dahinter?
Ja, sexuelle Vielfalt kann, wie gesagt, alles heißen, und das ist auch das große Problem an diesem Begriff. Wir wissen natürlich schon, über welche, sagen wir mal, Schienen das in die Diskussion hineingekommen ist. Das sind eben insbesondere homosexuellen Lobbygruppen, die das insbesondere also vorantreiben. Allerdings muss man wirklich sagen, dass sexuelle Vielfalt letztendlich alles auch heißen kann. Also es muss keineswegs darauf beschränkt sein, auf homosexuelle, sagen wir mal, Toleranz gegenüber homosexuellen Lebensstilen und so weiter, die ja zunächst mal im Vordergrund immer stehen. Das muss man sich einfach mal klar machen, dass das letztendlich ein völlig offener Begriff ist, der eben auch die wirklich völlig absurde sexuelle Praktiken und so weiter beinhalten kann. Und nicht zuletzt auch direkt auf Kinder, also der Begriff Pädophilie, den muss man einfach in dem Zusammenhang einfach mal nennen, weil das ist eine mögliche Ausrichtung, die es auch gibt. Also deswegen ist dieser Begriff auch sehr, sehr gefährlich, weil er eben alles beinhalten kann und überhaupt keine Grenze innerhalb des Begriffes schon mal kennt. Dann wird zwar immer gesagt, nein, das alles ist natürlich damit nicht gemeint, das wird also natürlich weit von sich gewiesen, Pädophilie, um Gottes Willen, das ist natürlich ausgeschlossen, aber der Begriff selber schließt gar nichts aus. Der schließt nichts aus, ja. Und es kann nicht sein, dass wir zulassen sollen, dass unsere Kinder mit einem völlig ausufernden sexuellen Techniken, Praktiken, was weiß ich, Dingen konfrontiert werden, schon gar nicht ab Kindergarten oder Grundschule. Also das ist einfach etwas, wo wir spätestens sagen müssen, halt, stopp, jetzt müssen wir mal was tun. Und nachdem viele Dinge, sagen wir mal, Wir haben ja mit unseren Demonstrationen nicht, wir waren ja gar nicht die Ersten, sondern es hat eine Riesenpetition gegeben in Baden-Württemberg. Die haben fast 200.000 Leute unterschrieben. Das muss man sich mal vorstellen. Fast 200.000 Menschen, davon glaube ich 60% Baden-Württemberger, der Rest waren aus ganz Deutschland, haben diese Petition unterschrieben, wo also dieses Bildungsplanvorhaben, ja, was eben dagegen war, dass eben dieser Begriff in dieser offenen Weise und vor allem auch noch versehen mit dem Begriff Akzeptanz. Es ging ja nicht nur darum, dass die Kinder mal erfahren sollen, dass es auch noch etwas anderes gibt als Mann und Frau oder Ehe oder wie wir heute schon selber immer sagen, heterosexuelles.
Das ist ja heute schon Standard.
Ja, aber darum geht es eben nicht allein, sondern es geht darum, sie sollen das auch akzeptieren. Sie sollen es nicht nur tolerieren, also sie sollen nicht nur erfahren, dass es das gibt und sagen, gut, das muss ich ja nicht genauso machen, aber das gibt es eben, sondern die sollen es akzeptieren. Das heißt, sie sollen es annehmen. Und da spätestens ist echt Schluss. Denn das ist Indoktrinierung, das ist letztendlich Manipulation der Kinder und es ist etwas, was der Staat nicht darf über die Schule. Er darf nicht Ideologien vorgeben, die Kinder anzunehmen haben. Das ist absolut abzulehnen.
Also die Deregulierung der Sexualität, so lautet, glaube ich, das Fachwort, das spielt eine große Rolle. Inwieweit hängt das eigentlich zusammen mit der Propagierung von Homosexualität und auch von Abtreibung? Denn das sind ja auch zwei weitere große Forderungen des Feminismus.
Also man sieht es spätestens dann, wenn man eine Demonstration macht und wenn man nicht nur eine macht, sondern mehrere. Und man sieht immer wieder dieselben Leute, die da stehen. Ja, die also als Gegendemonstranten, denn die gibt es, die sich also immer wieder gleich zusammenfinden und aus ganz Deutschland oft zusammenkommen, wenn sie auf den Marsch für das Leben nach Berlin gehen oder wenn sie in Stuttgart also gegen die Sexualisierung der Kinder in den Schulen demonstrieren, dann sehen sie dieselben Sprüche bei den Gegendemonstranten. Die sehen teilweise dieselben Leute, also das kann ich jetzt direkt nicht unbedingt von mir aus jetzt, weil ich habe die jetzt so meinst du nicht gesehen, aber sie sehen exakt die gleichen, sagen wir mal, Parolen, danke, die sie dort entgegengeschmettert kriegen. Ja, also hätte Maria abgetrieben und so weiter, wärt ihr uns erspart geblieben. Das ist nur etwas, was, wenn sie das zum ersten Mal hören, sind sie noch schockiert. Wenn sie dann die dritte Demonstration machen, dann lernen sie genau, dass das mittlerweile schon fast harmlos ist. Ja, also aber das ist überall dasselbe. Insofern allein an den Gegnern kann man schon erkennen, dass die Dinge offensichtlich sehr nah zusammenhängen. Und also da ist offensichtlich eine wirkliche böse Macht, kann man schon sagen, die sich dort formiert und die gegen diese natürliche Ordnung einfach antritt. Hm. Ja, also das ist offensichtlich.
Nun sagen die Genderisten natürlich, das sei Bildung, das sei gut fürs Kind. Frau Keller.
Ich frage mich gerade, also ich habe ja kleinere Kinder noch. Ich frage mich immer, welchen Nutzen hätte jetzt mein 9-Jähriger zum Beispiel, der jetzt Sexualkundeunterricht bekommt, seine Männlichkeit zu hinterfragen. Also welchen Nutzen zieht er persönlich daraus? Und diese Antwortfrage kann mir niemand beantworten. Da würden jetzt die Gender-Theoretiker sagen, wir eröffnen ihm ja neue Horizonte, ja, sozusagen. Ne? Also dass dadurch wir erweitern seinen Spielraum, weil er ist ja jetzt quasi gefangen. Die nennen das Zwangsheteronormativität. Gewöhnen Sie sich an diese unaussprechlichen Begriffe, weil diese ganzen Bücher sind voll davon. Ja, also Zwangsheteronormativität bedeutet, wir sind alle gefangen darin, weil wir alle davon ausgehen, auch weltweit, dass wir alle die Mehrheit heterosexuell ist und weil wir das quasi nicht anders kennen. Hinterfragen wir das gar nicht mehr. Das heißt, die gehen davon aus, möglicherweise wären viele Menschen ganz anderes und würden auch ganz andere Sexualität praktizieren, wenn sie nicht von vornherein in dieser Zwangsheteronormativität groß werden würden, die sie einengt. Das heißt, die sprechen quasi von Freiheit. Man will uns befreien aus diesen Zwängen und ich spreche von Verwirrung. Ja, das heißt, weil es ein Kind zu hinterfragen, ob es wirklich Mädchen oder Junge ist, bringt so ein kleines Kind eher in Verwirrung, als dass es ihm Horizonte eröffnet. Und Aber da sieht man eben in der Methode, die arbeiten jetzt auch mit Begriffen wie Freiheit. Also die wollen uns ja etwas Gutes tun damit und unseren Kindern. Und sie behaupten, dass wir ja unseren Kindern diese Freiheit vorenthalten, indem wir sie eben in dieser Zwangsheteronormativität festhalten. Die sprechen auch gerne von Dekonstruktion von Geschlecht. Ja, also sie sagen, Geschlecht ist nur eine Konstruktion. Frau sein ist nur eine Konstruktion, Mann sein entsprechend auch. Also müssen wir Geschlecht dekonstruieren, ja, bis quasi nichts mehr übrig bleibt und dann der Mensch frei entscheidet, welchem Geschlecht er angehört. Damit ist auch klar, warum es ein Totalangriff ist auf die Ehe oder auch auf das christliche Menschenbild, weil dann nämlich auch diese, sagen wir, diese grundlegende Zweierbeziehung, das Komplementäre von Mann und Frau, das, was weltweit das am meisten gelebte Modell ist, nämlich ein Mann und eine Frau tun sich zusammen und kriegen Kinder, das wird in Frage gestellt dadurch. Denn wenn es Mann und Frau gar nicht mehr gibt, dann kann sich natürlich jeder zusammentun. Ja? Dann hat auch Elternschaft keine biologische Komponente mehr, sondern dann ist das alles, dann ist auch Elternschaft nur noch eine soziale Konstruktion. Und damit stellen sie das Grundgerüst jeder Gesellschaft in Frage, weil jede Gesellschaft weltweit und nicht nur die christlichen basieren darauf, dass Männer und Frauen sich fortpflanzen, dass Mann und Frau sich zusammentun und Kinder zeugen. Und das wird in Frage gestellt. Und es geht auch noch einen Schritt weiter. Wieso sollten eigentlich, also jetzt kämpfen ja viele nur da zum Beispiel für das Recht von Homosexuellen zu heiraten. Also zwei Männer, zwei Frauen. Wieso eigentlich nur zwei? Ne? Wieso eigentlich nur zwei? Was ist, wenn jetzt demnächst drei Männer kommen oder zwei Männer und vier Frauen und sagen, wir lieben uns auch alle, wir wollen füreinander einstehen und wer seid ihr, dass ihr unsere Liebe diskriminiert? Mit welchem Recht könnten sie eigentlich noch verweigern, dass auch die heiraten? Ja, das heißt, wenn dieses einmal fällt, ja, dann wäre es nahezu eine Privilegierung unter den Minderheiten, dass man sagt, nur zwei Frauen oder nur zwei Männer. Wieso eigentlich? Und genau. Wieso braucht es eine sexuelle Beziehung dafür? Ja, also das ist irgendwie, das heißt, wenn dieser Begriff Ehe aus unserem Verständnis ein Mann und eine Frau einmal fällt, dann ist er offen für alles. Und in der Schweiz wird das im Übrigen schon diskutiert. In der Schweiz gibt es vom Justizministerium genau zu dieser Problematik gibt es schon das erste Rechtsgutachten, weil sie sagen, eigentlich ist das nicht mehr haltbar. Die Menschen leben doch heute sowieso irgendwie. Also eigentlich können wir diesen Ehebegriff so nicht mehr aufrechterhalten. Und man muss ihn auch ausweiten, auch auf mehrere Personen. Also dieses nur zwei ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß.
Polyamore Beziehungen.
Polyamor, okay. Wieder was gelernt, Hedwig.
Ich glaube, da gibt es so viele Begriffe, wenn man die alle lernen müsste, dann wird es sehr, sehr lange dauern. Ein weiterer Angriff auf die Familie besteht in der Entwertung von Vaterschaft und Mutterschaft. Auch das geschieht durch Erziehung, Stichwort Krippenplätze. Jetzt bietet der Staat ja kostenlos seinen Bürgern Krippenplätze an. Und viele denken vielleicht, ja, ist doch toll, habe ich ein bisschen mehr Ruhe, habe auch mehr Geld im Portemonnaie, kann einmal im Jahr häufiger in den Urlaub fahren. Was haben Sie gegen dieses Modell, wo sehen Sie die Gefahren?
Das Problem ist ja, dass auch hier wieder politisch ein Wille erkennbar wird, wie wir leben sollen. Also grundsätzlich sage ich immer, wenn jemand einen Krippenplatz haben will für sein 6 Monate altes Kind, dann kann er ihn von mir aus kriegen. Irgendwann wird er die Quittung dafür möglicherweise bekommen. Aber die Mehrheit der deutschen Familien will das nicht einmal. Das ist ja das Dramatische. Wir führen Rechtsansprüche ein auf einen Krippenplatz, obwohl nachweislich 2/3 der Familien das nicht einmal wollen. Ja? Was die aber trotzdem wollen, ist Hilfe und Unterstützung, weil in dem Moment, wo Kinder kommen, in der Regel ein Gehalt wegbricht, mehr Kosten entstehen. Das heißt, diese Familien brauchen natürlich auch eine finanzielle Unterstützung und denen werfen wir jetzt nur den Krippenplatz zu. Das ist eigentlich mehr so eine Friss-oder-Stirb-Mentalität. Und viele Familien nutzen diesen Krippenplatz gar nicht, weil sie es unbedingt wollen, so, sondern weil sie gar keine Alternative haben, weil sie sagen, wir kommen anders gar nicht über die Runden.
Und wird ja auch so eingerichtet, ja, ne? Dass letztendlich jetzt auch ein Gehalt nicht mehr reicht. genau. dass ich auch verpflichtet bin, eine Arbeit anzunehmen, wenn ich quasi eine Möglichkeit habe, zum Beispiel als alleinerziehende Mutter. Ja, wenn ich jetzt,
ne? Da muss man sich schon rechtfertigen, genau. Jetzt, wenn man die 3 Jahre Erziehungsurlaub, die man ja eigentlich hat, diesen Rechtsanspruch auf 3 Jahre beim Arbeitsplatz, dass man auch erst nach 3 Jahren zurückkehren kann. Viele Frauen sind heute schon unter Druck, weil sie diese 3 Jahre gar nicht mehr nehmen können, weil der Arbeitgeber sagt, du hast doch jetzt einen Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz. Genau. Also komm nach einem Jahr wieder zurück, weil dann kannst du dein Kind in die Krippe geben. Das heißt, wir lösen hier die Möglichkeit auf, seine Kinder selber noch großzuziehen. Und wir werden, mir sagt man dann immer, ja, wieso, du kannst doch zu Hause bleiben, kannst doch deine Kinder, das verbietet dir ja keiner. Klar, verbietet mir keiner, aber wenn ich es mir nicht leisten kann, habe ich dann diese Wahlfreiheit überhaupt noch? Die habe ich nicht mehr, wenn es finanziell unmöglich ist. Und so ist es schon fast zynisch zu sagen, ja, dann bleib halt zu Hause. Ja, weil wenn das Geld nicht reicht und dieses Geld ist da, verabschieden Sie sich von den Gedanken, dass kein Geld da sei, um diese Familien zu unterstützen. Ja, es wird ja immer, irgendwann kommt man immer an diesen Punkt, es sei ja nicht genug Geld da und das geht alles gar nicht. Wo ich immer sage, aber wenn das Geld doch da ist, um den Krippenplatz zu finanzieren und man mir sogar den Rechtsanspruch gibt, wieso ist dieses Geld nicht für mich da? Ja? Das heißt, wenn ich sage als Frau, ich möchte nach einem Jahr wieder auf den Arbeitsplatz, dann sagt der Staat, okay, ich gebe jetzt 1200 Euro im Monat aus, das kostet ein Krippenplatz, pro Kind, pro Monat. Das ist die staatliche Subvention. Ja? Das heißt, dann ist er bereit, 1200 Euro im Monat auszugeben, damit ich wieder berufstätig bin. Und die Frage, die wir uns alle stellen sollen, müssen in meinen Augen, ist, warum ist der Staat eigentlich nicht bereit, mir das Geld zu geben? Ja, das ist die Frage. Warum fließt das Geld in die Krippe? Das ist die relevante Frage, denn das Geld fließt. Es fließt.
Also das Geld ist vorhanden, es wird nur nicht in die Familien gesteckt, sondern in die staatliche Erziehung. Frau von Beverförde, wie wirkt sich eine solche Familienpolitik des Staats? Sie haben, glaube ich, Frau Kelle mal gesagt, das ist gar keine Familienpolitik, sondern es ist eigentlich Wirtschaftspolitik.
Genau, Arbeitsmarktpolitik, Wirtschaftspolitik.
Wie wirkt sich das auf die Rentenpolitik aus und auch auf die Generationengerechtigkeit?
Naja, also zunächst mal wirkt es sich mal auf die Familie selber aus. Ja? Also es entsteht einfach... Es fehlt die Bindung. Familie braucht ja Bindung und kleine Kinder brauchen Bindung. Also ich bin schon der Meinung, dass Kinder nach Möglichkeit, wenn es irgendwie geht, die ersten 3 Jahre bei der Mutter sein sollten. Das ist einfach das Ideal und zwar vom Kind aus gesehen, auch von der Mutter aus, weil man letztendlich auch diese Bindung umgekehrt braucht. Ja, auch die Mutter braucht ja die Bindung mit dem Kind und so weiter. Das ist ja ein wechselseitiger Prozess. Also ich würde da gerne noch mal 3 Sätze zu sagen. Dass es diese Krippen gibt, in Ordnung, dass es, also nicht dass sie in der Menge, ich finde das überhaupt nicht in Ordnung, ich war auch damals sehr dagegen, aber dass es überhaupt Krippenangebote gibt, das finde ich per se in Ordnung, weil es hier und da auf jeden Fall auch tatsächlich irgendwo gebraucht wird. Das ist nicht das Problem, aber dass es quasi propagiert wird in der Form oder wurde, das ist ja schon, im Grunde ist der Krippenkampf ist im Grunde schon gelaufen, weil die Krippen sind jetzt überall da. Aber trotzdem, wir fangen jetzt an, das zu reflektieren und zu merken, dass das ein Problem ist. Denn die Bindung in der Familie wird damit von Anfang an geschwächt und das zieht sich weiter durch sämtliche andere Institutionen. Das geht dann weiter mit dem der Schule, die also zunehmend zur Ganztagsschule gemacht wird, schon in der Grundschule, um letztendlich Kinder und Eltern eigentlich nur noch für so eine Feierabendgemeinschaft, wenn es überhaupt noch so weit kommt.
Gemeinsamer Kühlschrank.
Genau, gemeinsamer Kühlschrank. Ja. Die dürfen vielleicht noch gemeinsam irgendwie zusammen in der Nacht nebeneinander in den Zimmern schlafen. Ja, viel mehr ist es nämlich nicht mehr. Ansonsten wird quasi das gesamte Leben auseinanderdividiert. Also die Menschen werden auseinanderdividiert und die Bindung wird zerstört. Und damit ist es auch ein Angriff wirklich auf die Familie, ganz in der Substanz. Gut, das wirkt sich natürlich dann später weiter aus, weil Sie haben ja auch nochmal jetzt nach der Rente und so weiter gefragt. Das wirkt sich erstmal darauf aus, dass das Kinder bekommen natürlich noch noch schwieriger wird eigentlich. Also es ist zwar rein theoretisch können wir uns jetzt natürlich mehr Kinder leisten, weil die Kinder werden ja tagsüber betreut, den ganzen Tag. Aber letztendlich der eigentliche Sinn von Familie, nämlich auch Familie zu leben, wird damit eben zerstört, wie ich schon gesagt habe. Und das wirkt sich nicht förderlich auf die Geburtenrate letztendlich aus. Also was behauptet wurde, nämlich dass wir die Krippen brauchen, damit also endlich die Berufstätigkeit mit der Familie vereinbar sein solle, ist im Grunde eine große Lüge gewesen von Anfang an. Das war nämlich nie wirklich der Plan, wurde aber behauptet. Ja, es wurde uns so verkauft. In Wahrheit stellt sich jetzt wieder heraus, dass das Ganze schon das Elterngeld sich letztendlich nicht förderlich ausgewirkt hat auf die Geburtenrate. Ist jetzt gerade veröffentlicht worden, jetzt vor wenigen Tagen, glaube ich.
Wir bekommen Kinder noch, aber nur eins.
Genau, man kommt nur noch ein Kind. So, ja. Also das wiederum hat dann natürlich riesige Auswirkungen auf die Demografie insgesamt, hat natürlich riesige Auswirkungen auf unser gesamtes Rentensystem, wenn die Kinder nicht mehr geboren werden. Ja, also Sie sehen, das Ganze ist eine absolute Nullnummer, wenn es darum geht, unser Rentensystem, unser Gesellschaftssystem, unser Land aufrechtzuerhalten. Ja, es ist genau das Gegenteil, was dort passiert.
Sie hörten den ersten Teil einer Podiumsveranstaltung zum Thema Zukunft der Familie in Europa angesichts Gender Mainstreaming, aufgezeichnet beim 12. Pater Werenfried Jahresgedenken im vergangenen Januar in Köln. Gäste waren die Publizistin Birgit Kelle und die Sprecherin der Initiative Familienschutz Hedwig von Beverförde. Birgit Kelles aktuelles Buch zum Thema trägt den Titel Gender Gaga, wie eine absurde Ideologie unseren Alltag erobern will. Es ist im Adeo Verlag erschienen und kostet 18,50 Euro. Auch Kirche in Not engagiert sich bei diesem wichtigen Thema, zu dem auch Papst Franziskus bereits Stellung bezogen hat für das christliche Menschenbild. Das Hilfswerk gibt ein Faltblatt mit dem Titel Gender-Ideologie heraus, das Sie unentgeltlich zur Auslage in Ihrer Kirche oder zur Verbreitung im interessierten Kreis bestellen können. Telefonnummer wie üblich 089 für München 6424888 und die 0. Das war Weltkirche aktuell. Ihnen allen eine gesegnete Woche und bis zum nächsten Mal. Aus dem Studio der Päpstlichen Stiftung Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.